So, und das ist die Alternative dazu, nämlich die Leistung, die dann die Geführten erbringen, dann gibt es eine Überanpassung, die heißt, ich sichere die Beziehung zu meinem Vorgesetzten, ich harmonisiere im Zweifelsfalle oder ich bin nur ein bisschen trotzig, aber so, dass es nicht als Konflikt erlebt wird, sondern dass es als Aufbegehren erlebt wird. So, dieses, das erscheint mir als eine ganz normale Wippe im Führungsalter.
Ja, hallo, das ist Organisationen entwickeln, dein Become Better Podcast. Wir bei Become Better wollen Führung und Arbeit wirksam gestalten und eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Unternehmerin, Autorin, Organisationsberaterin und Ausbilderin für systemische Beratung und Führung. Und heute spreche ich mit Brigitte Witzer. Sie ist Executive Coach, Autorin und Kunstschaffende. Sie selbst sagt über sich, sie lebe zwei große Rollen, die der professionellen Begleiterin von Führungskräften und die der Künstlerin, die in Bildern ausdrückt, was sich sprachlich oft nur schwer fassen lässt. Ihre wissenschaftliche und berufliche Laufbahn ist beeindruckend vielfältig. Brigitte Witzer promovierte über Kommunikation in Konzernen, Führung und ein konstruktives Menschenbild, war einige Jahre Professorin an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig im Bereich Medientechnik und hat zuvor als Redakteurin und technische Verlagsleiterin bei Data Becker sowie später im Bertelsmann-Konzern bei Mondruck gearbeitet. Heute arbeitet sie als Executive Coach an den Schnittstellen von Leadership, Kulturwandel und persönlicher Entwicklung und begleitet Führungskräfte darin, Verantwortung mit Bewusstheit zu verbinden. In ihrem aktuellen Buch »Das Ende der Dominanz – Für eine Führung auf Augenhöhe – Perspektiven für eine neue Unternehmenskultur« lädt sie uns ein, neu über Macht, Einfluss und menschliches Miteinander in Organisationen nachzudenken. Ja, herzlich willkommen, Brigitte. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
Ja, liebe Christina, ich danke dir für die Einladung und ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
Ja, ich habe ja dein Buch im Urlaub entdeckt und zwar stand ich in Meran in einer Buchhandlung und hatte mal so ein bisschen Zeit zu stöbern und dachte, ach, das finde ich ja spannend. Und dann habe ich da so reingeguckt und dachte, ach, das ist ja eine schöne Aneinanderreihung an Themen, darüber möchte ich unbedingt mit dir sprechen und jetzt sind wir hier. Ja. Du hast ja deine beiden Ausdrucksformen, also die Coaching-Arbeit und die Malerei. Wie beeinflussen sich denn diese beiden Sphären gegenseitig?
Tja, also vielleicht ist das Coaching die Basis für alles. Also ich denke, das Malen wäre ohne Bewusstsein oder Bewusstheit, würde ich jetzt fast sagen, nichts. Aber ich bin damit natürlich jetzt gerade mit einem ganz schweren Thema schon losgestürzt. Trotzdem baut das Malen auf den Fakten, die ich mir als Coach auch in der Supervision und in dem, was ich selber gelernt habe, geschaffen habe. Ich bin ja schon seit 98 Coach, also damals gab es das ja noch nicht ganz so häufig. Und seitdem bin ich auch in Supervision oder selbst in Coaching-Prozessen.
Ja, und du hast jetzt das große Wort Bewusstheit oder Bewusstsein genannt. Und das heißt, das, was du über dich selber reflektiert hast oder über das Leben, das malst du dann oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nee, das ist dann die Voraussetzung für einen künstlerischen Ausdruck, der nichts mehr will. Also im Sinne von, nicht mehr auf Perfektion schauen, nicht mehr auf Fehlerfreiheit schauen, sondern sich tatsächlich dem aussetzen, was gerade dran ist und der Bewegung der Hand, des Körpers folgen und schauen, was auf der Leinwand, sich mal große Formate, was sich da entwickelt.
Ja, hört sich sehr gut an, jenseits der Perfektion. Ich bin noch auf dem Weg dahin, muss ich zugeben.
Ja, ich bin jetzt auch schon einen Tag älter und Alter hilft ja sehr. Also Alter ist ja total unterbewertet. Ich kann nur sagen, wirklich hands up, also freut euch, freu dich. Das wird großartig. Und ich bin also selber sehr glücklich damit, dass ich das im Malen quasi so spüre, was sich in meinem Bewusstsein alles verändert hat in den letzten 30 Jahren. Also, ja. Es sehr wird schön. Aber kommen. Also wer in dieser Baustelle unterwegs ist und hier, ich sag mal, rot-weißes Band drumherum gespannt hat, der wird auch belohnt.
Okay, ich drücke mir selbst die Daumen.
Ja, sehr, sehr gerne. Also du kannst, ich bin ganz zuversichtlich.
Ja. Ja, du, wenn du so auf deinen beruflichen Weg schaust, also von der Forschung, ne, zur Lehre bis in die Praxis als Executive Coach, was hat dich denn auf diesem Weg besonders geprägt?
Ja, genau. Mir geht's, oder mich hat besonders geprägt, die Begegnung mit Menschen, und zwar da, wo sie überraschend, irritierend, manchmal auch verstörend war, aber im Wesentlichen also da, wo ich aufgemerkt habe. Nicht da, also alles, was hinausgegangen ist über ein, ich sag mal, eine normale Begegnung, die ohne jede Friktion so im Alltag ja immer wieder stattfindet. Also Begegnungen wie zum Beispiel mein Chef bei Bertelsmann, das war Thomas Middelhoff, der wurde damals sehr verehrt. Ich konnte mir das nicht so ganz erklären, aber wir haben uns sehr, ja, ich würde sagen, gefetzt ist das falsche Wort, weil fetzen hört sich so an wie halbstark. Also wir hatten sehr viel Auseinandersetzungen, immer in Kontenance, weil er ein sehr gut erzogener Mann war, aber unsere Vorstellungen waren oft genug diametral entgegengesetzt. Und ich habe da extrem viel gelernt. Zum einen, wie ich meine Ziele erreichen kann, obwohl ich einen Chef habe, der überhaupt nicht weiß, wovon ich rede. Aber auch, wie das ist, wenn man einen Chef hat, der von allen gefeiert wird und man selber ihn nicht feiert.
War das schon der Moment, in dem dir klar wurde, irgendwann schreibe ich mal ein Buch über das Thema Dominanz?
Nee, eigentlich nicht, aber ich habe ja 2004 ein Buch geschrieben über eine Anleitung zum postheroischen Management, also vor 21 Jahren.
Hatte ich gesehen, ganz begeistert, genau.
Ja, genau. Und da hat sicherlich die Begegnung mit diesem Chef viel zu tun mit diesem ersten Buch. Das heißt, die Überwindung des Heldenhaften. Und das ist ja auch in deinem Podcast. Also ich hatte da was mir angehört und habe gedacht, ja, okay, das Postheroische ist ja ein großer Bestandteil von New Work und trägt weiter.
Ja, auf jeden Fall. Ich lese mal kurz was aus deinem Buch vor. Und habe dann dazu mal so eine Frage. Da habe ich nämlich wunderbar gegrinst in mich hinein. Du schreibst, Townhall-Meeting der Hauptverwaltung eines DAX-Konzerns im Rheinland. Auf der Bühne steht der CEO in Jeans und schlecht sitzendem weißen Hemd und erklärt die Restrukturierungen, die in den nächsten Monaten nach und nach auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zukommen werden. Und da musste ich schon so lachen. Liebe Brigitte, was hat das schlecht sitzende Hemd mit Dominanz zu tun?
Ja, also ich sag mal, sehr schön. Ich muss jetzt gerade auch lachen, weil ich auch das Bild vor Augen habe. Also es ist nicht nötig, sich gut anzuziehen oder sich sozusagen für die anderen angemessen zu kleiden. Und das liegt natürlich bei manchen Leuten daran, dass sie überhaupt gar keinen Radar dafür haben, wie sie aussehen, weil sie, wie ich auch, gelernte Kopffüßler sind. Also eigentlich ein Verstand, der auf Füßen durch das Unternehmen läuft. Und das ist bei diesem CEO, an den ich da gedacht habe, ganz eindeutig auch so. Und dass dann die Jeans neuerdings salonfähig ist, ist ja gut, aber ein schlecht sitzendes Hemd ist einfach immer noch nicht schön.
Ich hatte einfach sofort diese Bilder im Kopf.
Ja,
ist so stark bei mir in Resonanz gegangen. Also, weil ich natürlich auch mich für jemanden halte. Natürlich ist es mir immer wichtig, wie ich aussehe. Ja, und wenn ich mich irgendwo auf die Bühne stelle. Und ich muss auch sagen, ich halte zum Beispiel keinen Vortrag auf Englisch, weil ich kann gut Englisch, aber ich habe nicht so eine Native-Speaker-Aussprache. Ja. Und das schon allein hindert mich daran, hallo Perfektionismus, das tun. Und wie oft erlebe ich, dass da Leute stehen, meistens ja dann Männer, die wirklich ein fürchterliches Englisch sprechen, also vor allen Dingen die Aussprache überhaupt nicht beherrschen, aber es ist ihnen total egal. Mhm. Und dann denke ich manchmal, Mann. Ich bin irgendwie neidisch, dass es mir nicht egal ist. Und dann denke ich wieder, gut, dass es mir nicht egal ist.
Ja, die Welt wird davon nicht schöner. Also von schlechtem Englisch, ne? Das ist wohl wahr. Und es ist ja nicht nur die Aussprache, sondern es ist ja oft noch das Problem, dass dann die deutschen Idiome mitlaufen. Ne? Das also dieses, die Übersetzung von...
Overhead not in question.
Ja, genau. So, also ich verstehe, wovon du sprichst. Aber das ist tatsächlich natürlich auch... in weiten Teilen ein Problem von Leuten, die sehr mit sich selbst befasst sind und auch darauf achten, wie sie auftreten, wie sie ankommen. Und das gehört ja, ich sag mal, zu Leuten, die auf der Bühne stehen, aber auch zu Coaches gehört es ein Stück weit mit dazu, weil Reflexion und auch damit den eigenen Auftritt reflektieren ein Teil unserer Arbeit ist.
Ja.
Das für einen CEO ist eigentlich eher immer das Konzept Magnet und Eisenspäne. Man wirft den CEO in irgendeine beliebige Menge von Menschen aus seinem Unternehmen und wupp, richten sich ja alle Eisenspäne tapfer nach ihm aus. Egal, ob er was trägt oder nicht.
Also ja.
Letztendlich ist es so.
Genau, das liegt ja dann aber häufig auch eben an der Rolle und an der Funktion und nicht an diesem wunderbaren Menschen.
Ja, genau.
Was bedeutet für dich das Ende der Dominanz? Also warum ist jetzt dieser Begriff für dich der richtige Ausgangspunkt, um über neue Formen von Führung und von Zusammenarbeit zu sprechen?
Du arbeitest auch in Workshops, Trainings oder Coachings? Dann weißt du, gutes Material ist echt Gold wert. Ich persönlich arbeite seit Jahren am liebsten mit den Produkten von Neuland, weil sie durchdacht sind, langlebig sind und auch einfach Spaß machen. Deshalb gibt es jetzt für alle HörerInnen dieses Podcasts 15% Rabatt auf alle Neuland-Produkte. Einfach beim Bestellen den Rabattcode BECOMEBETTER eingeben. Alles klein und zusammengeschrieben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit www.neuland.com.
Ja, also zum einen, ich muss anders anfangen. Ich habe im letzten Jahr dieses Buch geschrieben und musste am 29.11. abgeben. Das war also noch vor der Wahl von Trump. Und natürlich passt für mich das Buch total in die Zeit, weil ich den Ruf nach dominanter Führung, also jemand, der väterlich die Verantwortung für mich als Bürger übernimmt, dass ich den weltweit eigentlich überall sehe. Und gleichzeitig für mich die Frage steht, was ist denn eine Alternative? Wie kann ich ein Wort finden, was eine starke Persönlichkeit ausdrückt, die dennoch Raum für andere hat? Oder ich liebe ja diesen Begriff Augenhöhe. Wie kann ich zum Ausdruck bringen, dass Augenhöhe nicht ein Spiel von Weicheiern ist, sondern dass Augenhöhe im Prinzip ein Nähe-Distanz-Thema ist, das respektvoll von ganz unterschiedlichen Menschen miteinander gespielt werden kann und das höchst professionell. Und dafür einen Begriff zu finden, der eben von der Dominanz weggeht, das fand ich sehr schwer im Deutschen, weil bei uns der Begriff Autorität so verbrannt ist.
Mhm. Also ja, autoritär. So einfach, ja,
ja. Ne, genau. Wir gucken autoritär, wir denken bei Autorität an Patriarchat, wir denken an Hitler, wir denken an autoritäres Regime. Und wenn wir was anderes anschauen, nämlich antiautoritäre Erziehung, dann sind wir auch nicht glücklich, weil das sich auch nur so anhört, als
dann dass wir denken, bei Margarete Mitscherlich, genau.
Ja, genau. Nichts wie weg hier. Ne? So, dieses, also autoritär ist sozusagen als antiautoritär verbrannt und als autoritär sehr mit alten Klischees behaftet. Und ich möchte aber gerne das Wort Autorität, nämlich Persönlichkeit, Präsenz, innere Stärke, und zwar eine innere Stärke, die auch in Weichheit existiert, die auch zuhören kann, die eben nicht heldenhaft ist, die möchte ich gerne stärker etabliert wissen. Mhm. Weil ich glaube, dass immer dann, wenn ich auch mit Männern zu tun habe, die sagen, Menschenskind, ja, aber wie bin ich männlich und postheroisch und kein Weichei? Ne, die Fragestellung ist immer wieder für mich auch relevant und ernstzunehmend, weil es ja wenig Vorbilder dafür gibt. Dann die Frage eben, die zu beantworten, wie kann ich aus meiner Persönlichkeit eine Autorität sein, die zugibt, dass sie was kann, dass sie Dinge, andere Dinge nicht kann, ohne sich selbst zu überhöhen oder auch gleich wieder unterm Tisch in Pessimismus über die eigene Unfähigkeit zu verschwinden. Also dieses ganze Thema, wie finde ich das richtige Maß und welchen Begriff gibt es dafür? Und deshalb war mir wichtig, mit der Dominanz aufzuräumen.
Ja. Jetzt hast du es ja auch schon beschrieben, es geht nicht um Weichei sein, es geht hier auch nicht um Unterwerfung oder Naivität. Du schreibst ganz konkret, es geht dir um einen Quantensprung im Niveau des Miteinanders.
Mhm, ja.
Und wie könnte denn dieser Sprung konkret aussehen?
Ja, vielleicht beschreibe ich dazu erstmal, wie ich das im Wesentlichen erlebe, was bei uns passiert, auch in Führungsetagen.
Ja,
gerne. Da gibt es einmal die Haltung, ich bin sozusagen Chef oder ich bin in der Stärke. Ich bin die starke Person, ich führe und ich weiß es im Allgemeinen besser. Das heißt also, meine hauptsächlichen Tätigkeiten sind retten, verfolgen, kontrollieren und erzwingen. Das heißt also, ich bin immer damit beschäftigt, meine Herde gut im Griff zu halten. Das ist für mich etwas, was ich immer noch wieder kenne, dass auch kluge CEOs beispielsweise nicht davon ablassen können, Druck auszuüben, weil sie davon ausgehen, dass Druck auf irgendeine Art und Weise helfen könnte. Was ja, wir beide wissen das, ein totaler Irrglaube ist, denn man kriegt ja quasi durch Druck nichts in ein Hirn hinein oder man kriegt nichts verstanden. Aber, so, und das ist die Alternative dazu, nämlich die Leistung, die dann die Geführten erbringen, dann gibt es eine Überanpassung, die heißt, ich sichere die Beziehung zu meinem Vorgesetzten, ich harmonisiere im Zweifelsfalle oder ich bin nur ein bisschen trotzig, aber so, dass es nicht als Konflikt erlebt wird, sondern dass es als Aufbegehren erlebt wird. Das finden Chefs dann oft auch ganz interessant. So, dieses das erscheint mir als eine ganz normale Wippe im Führungsalltag. Also einen, der verfolgt, erzwingt und rettet und die anderen, die im Prinzip die Verantwortung abgeben in bestimmten Situationen, also nicht immer, aber immer dann, wenn es kritisch wird und da dann eher die Beziehungen sichern.
Mhm.
So, also das heißt, das ist für mich eine Wippe. Mal haben die einen sozusagen das Oberwasser, also das heißt, die Starken sind diejenigen, die den anderen sagen, wo es lang geht. Und die anderen hören so zu und tun im Allgemeinen oft genug nur so, als würden sie das für klug halten, denken im Zweifelsfalle, also mein lieber Chef, du kannst mich mal, ich weiß genau und besser als du, wie wir jetzt hier verfahren sollten, aber dafür hast du nicht, pardon, die Eier. Also dieses im
das
Hintergrund
macht man ja alles aus Taktgefühl, genau.
Ja, ja, ne, das im Hintergrund laufende, diese Idee, ich bin da in der Sache nicht okay, du bist der Chef, du bist okay. Und der Chef, der denkt, ich bin okay und die anderen sind nicht okay. Also das wäre, wenn ich hier mal dieses Quadrantenmodell von Harris anbringen kann. Ich bin okay, du bist nicht okay, ist der Chef und ich bin nicht okay und du bist okay, ist das Gefühl, was der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin dem Chef vermittelt oder der Chefin. So, und da sind alle Geschlechter von betroffen, weil in dieser Wippe funktionieren Ehen, Beziehungen, da funktioniert ein Ausgleich mal, also ich sag mal, die bürgerliche Ehe hat da 100 Jahre mit funktioniert, nämlich er war draußen in der Welt derjenige, der das Geld hereinbrachte, also gerettet, erzwungen, kontrolliert. Und sie war diejenige, die dann in diesem gleichen ich weiß es besser als du, ihm die Socken rausgelegt hat, aber dann nur in der Innenbeziehung. Also mein Vater konnte nicht entscheiden, welche Socken zu einem Hemd passen. Und wenn er da vorstand, war der komplett überfordert. Dieses sich auch selber für unfähig erklären und unfähig halten, also dann überangepasst hin zur Gattin zu gehen, die dann in dem Moment auf einmal die Retterin und die Verfolgerin war.
Ja, das zumindest heißt, ganz kurz, Entschuldigung, ja, wenn ich nicht unterbreche, zumindest spielt man es sich ja so vor.
Also ja, natürlich.
Um eben auch so ein gewisses Gleichgewicht wieder herzustellen.
Richtig, ja, genau. Ne? Er ist im Außen der Starke, der Verfolger, der Starke. Sie ist im Innern die Starke. Ne? Und sie ist im Außen die Schwache, die ihn schön dekoriert, aber ja, keine Ahnung vom Geld verdienen hat und das auch nicht musste früher. Und er ist im Inneren derjenige, der eben nicht weiß, welche Socken passen. Und wenn er erkältet ist, hieß das Männerschnupfen, was eine nahezu tödliche Krankheit sein konnte, weil man sozusagen daran offensiv und laut leiden musste. Also genau dieses Hin und Her, nämlich diese Wippe nach innen und nach außen. Ich bin einmal die Verfolgerin und einmal bin ich die Dekorative, einmal bin ich der Retter und andererseits bin ich wieder derjenige, der dir komplett die Oberhand lässt. Das hat im Prinzip die bürgerliche Ehe ganz lange getragen. Und kein Wunder also, dass wir das aus ganz vielen, also aus unseren privatesten Situationen kennen, dass genau so Beziehung läuft.
Mhm.
Und ja, für viele Menschen ist ja Unternehmen die Fortsetzung von Familie mit anderen Mitteln. Also
großes Missverständnis natürlich.
Ja, ganz, ja, natürlich, ganz genau. Aber wenn da nicht ein Studium zwischen lag, das ein paar Dinge auf den Kopf gestellt hat, dann ist das einfach oft der Normalfall. Ist jedenfalls meine Erfahrung im Unternehmen.
Ja. Und dann wird da eben weitergemacht.
Mhm. Genau. Und diese Wippe, die möchte ich gerne aushebeln. Das ist quasi mein Ansatz, die Intention, die hinter dem Buch steht, nämlich zu schauen, wie könnte es gehen, wenn ich sage, ich bin okay und du bist auch okay. Das heißt, wenn ich als Führungskraft den anderen einbeziehe in Entscheidungen, auch wenn ich selber keine Ahnung habe. Viele CEOs, die ich kenne, leben auch immer noch davon, dass sie, ich sag mal, technisch versiert sind und immer noch sagen könnten, wenn sie in eine Werkshalle gehen, oh, an dieser Stelle hier müsste eigentlich die P726 stehen, findet ihr nicht auch? Und alle begeistert sagen, ja Mensch, der Mann kennt sich einfach aus. So, und das heißt, oft genug sind die Chefs immer noch die obersten Experten, obwohl das ja, man sich ja eigentlich denkt, Mensch, wir sind doch ganz woanders, aber es gibt immer diese Fallbacks und im Moment erlebe ich das wieder ganz massiv so, dass 4 von 5 CEOs, die ich kenne, eher über die Expertise sich Annahmen machen als über Kommunikationsleistung, über Führungsleistung, über Leadership Skills.
Mhm. Du schreibst das ja auch in deinem Buch so schön. Also ich habe so beim Reinlesen habe ich auch gedacht, ja, machen wir uns eigentlich alle was vor? Also ist es eigentlich noch längst nicht der Fall, dass diese Art zu führen eben gestern war, sondern ist sie einfach heute noch viel präsenter, als man ist, wenn man jetzt auf Konferenzen geht oder wenn man sich Fachzeitschriften anschaut oder Social Media, dann könnte man ja immer so den Eindruck gewinnen, na, das haben wir doch längst hinter uns gelassen, ja, wir sind doch längst divers und ne, also Frau in Führung, das ist ja alles schon ja längst der Alltag. Und wenn ich das dann so lese, was du so schreibst, dann habe ich mich auch selber dabei erwischt, dass ich dachte, ja genau. Und eigentlich begegnet uns das Alte oder vermeintlich Alte noch viel zu häufig.
Ja, und auch, ich glaube, das liegt oft daran, dass wir es nicht aussprechen können. Also ich erlebe Frauen in Führung, die im Prinzip das machen, was die Männer tun, nur in Pumps. Also das kann, also ob ich jetzt einen roten Hosenanzug den ganzen Tag trage und mich ansonsten sehr männlich verhalte, nämlich sprich von morgens 5 Uhr bis abends 23 Uhr tätig bin und auch darauf hinweise, dass das in allen sozialen Medien gesehen wird, und erlebt wird. Also dass meine Tüchtigkeit und meine allzeit Bereitsein, also Bereitschaft auch gesehen wird, das ist eigentlich das, was wir früher von den Helden wollten. Also es ist überhaupt nicht eine Überwindung von Heldentum, sondern es ist eine weibliche Form von Heldentum, die es nicht besser macht und die nicht dazu führt, dass Gespräche anders laufen und die nicht dazu führt, dass Zuhören anders passiert. Da mögen einige Dinge sicherlich schon viel besser laufen, also das will ich gar nicht sagen, aber im Wesentlichen habe ich nicht den Eindruck von einer Art und Weise, wie ich mir Führung von Frauen gewünscht habe, nämlich tatsächlich, dass Menschen anders gesehen werden. Ich wollte, als ich vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren angefangen habe, als Coach zu arbeiten, habe ich gesagt, ja, es geht darum, dass wir eine bessere Wirtschaft machen, eine Wirtschaft, die wirklich für Menschen da ist und nicht eine Wirtschaft, die nur für Geld da ist. Also ich wollte gerne qualitativ die Veränderung haben und begleite das jetzt seit 27 Jahren und denke, tja, also weiß ich auch nicht, habe ich zu wenig getan. Also,
ja, oder ist der Gedanke einfach auch zu groß oder vielleicht ist er sogar ein bisschen naiv. Also im Sinne von Wirtschaft funktioniert nun mal im Medium Geld und nicht im Medium Menschlichkeit.
Naja, mir geht's auch nicht um Menschlichkeit, mir geht's um Würde. Ne? Das ist ja noch ein Unterschied. Also Menschlichkeit wäre ja ein sehr freundlicher Blick. Also mir würde Würde reichen, also Menschen überhaupt respektieren und nicht nur zählen. Also sprich, qualitativ zu gucken oder auf Dinge zu gucken, die wir in der Literatur lesen, ich sag mal Hartmut Rosa und die Resonanz. Mhm, ne? Ja. Also in Resonanz zu sein, resonante Situationen zu erzeugen und zu überlegen, was ist denn Qualität? Also was sind die Unverfügbarkeiten des Lebens, die uns eigentlich wirklich berühren? Und das sind nicht die Tech-Milliardäre aus dem Silicon Valley, von denen ja, also ich sag
auch
mal,
alle schlecht gekleidet.
Ja, und keiner möchte ehrlich gesagt seine Tochter also einem Mann an die Hand geben. Mhm. Ja. Also wer außer er hat selber Vorstellungen von Geld, die jetzt ganz weit weg von mir sind. Also da bin ich nicht zu Hause. Aber diese Tech-Milliardäre oder auch in Deutschland die Samwer-Brüder, also was wir hier anbieten dann als super tolle Treiber von Börsengängen und so weiter, das soll ja meinetwegen alles sein. Aber ich hätte gerne den Kern der Wirtschaft für die Wirtschaft und nicht den Kern der Wirtschaft als einer Art von sich selbst kannibalisierender Technik oder Methode, seine Zeit totzuschlagen.
Mhm. Ja. Mhm. Was ich mich manchmal gefragt habe beim Lesen, wen hattest du so vor Augen, als du das Buch geschrieben hast? Also für wen hast du es geschrieben?
Tja, also ich glaube schon immer wieder auch für Kundinnen und Kunden. Also die, ich habe ja an jedem Kapitel Anfang so eine Vignette gebracht. Das heißt also etwas, eine Situation, die ziemlich verfahren ist und die eher von Dominanz oder zeugt, sage ich mal. Und am Ende mich bemüht um eine Vignette, die zeigt, es geht auch zumindest in Teilen anders.
Mhm, ja.
Und natürlich habe ich an die Leute, an die Menschen gedacht, die dabei mir begegnet sind und die, als ich diese Vignetten geschrieben habe, auch dann wieder deutlich vor Augen standen.
Mhm,
und das ist schon, also das habe ich jetzt auch erlebt, dass mir ganz viele Leute auf dieses Buch geantwortet haben, die alle sich in bestimmten Vignetten wiederfanden, aber das war gar nicht so, natürlich. Aber trotzdem fühlten sich ganz viele gesehen in einer Fishbowl-Situation. Und dann habe ich gedacht, das ist ja interessant. Also es machen ganz viele Leute offensichtlich bestimmte Situationen mit und erleben sich da. Mhm. Ich habe aber nur also zwei gesehen und ja und habe das dann verschnitten zu einer Vignette, die ich für realistisch oder sehr realitätsnah gehalten habe.
Ja.
Das heißt also, ich habe auf meine Kunden geguckt, auf meine Kundinnen, also im Moment sind die Kunden in der Überzahl, und habe die vor Augen, weil die von mir auch immer wieder mal Impulse erwarten, Anstöße erwarten und ich auch Bücher nutze, um selber in so ein Deep Thinking zu kommen.
Mhm,
also
ja.
Ich schreibe kein Buch über Coaching, das habe ich noch nie getan, weil ich mich langweile, über Dinge zu schreiben, die ich tue, die ich kann. Ich will nicht das, was ich hinter mir habe, dokumentieren, sondern ich will mich in etwas hineinfräsen. Ich bin neugierig. Darum geht es mir. Und ich wollte gerne dieses Thema der Dominanz aufbohren. Also, und zuallererst schreibe ich dann natürlich für mich.
Ja. Ja, sehr schön. Lass uns doch mal in diese Begrifflichkeiten reingehen, ja? Also, du grenzt ja in deinem Buch Dominanz ab von Macht und von Gewalt. So. Vorhin hatten wir noch den Begriff Autorität, da haben wir auch schon so ein bisschen hingeguckt, aber genau, vielleicht können wir ja nochmal versuchen, was ist denn überhaupt Macht und was wäre jetzt auch dann vielleicht der Unterschied zu Dominanz oder wird Macht genutzt, um Dominanz zu erhalten und wird Gewalt genutzt, um Dominanz zu erhalten oder Gewalt angedroht? Wie trennst du diese Begriffe voneinander?
Also Macht würde ich eher verstehen im Sinne von Einflussmöglichkeit. Also und da ist ja dieser schöne Arendtsche Unterschied, Macht über Menschen haben oder Macht über Dinge haben und im Gegensatz zu Macht für Menschen.
Genau,
oder
das wollte ich auch gleich noch fragen. Das kannst du natürlich auch gerne einmal ausführen. Ja,
und das, glaube ich, ist das, was viele Frauen verneinen. Die haben keine Lust, Macht über. Die wollen nicht wissen, ob sie 4.000 Leute führen oder 5. Das ist jetzt nicht wichtig. Und dem männlichen Kollegen, dem kommt es aber drauf an am Ende. Dem kommt es drauf an, zu sagen, ich habe aber hier 100 mehr als du und dieses Macht über. Und da winken oft Frauen ab, wenn sie Vorstandspositionen angeboten bekommen und dabei könnte sie diese Macht nutzen, um die für Menschen einzusetzen oder für eine Wirtschaft, die, ich sag mal, artgerecht ist. So würde ich das gerne nennen, fällt mir gerade so ein. Also eine artgerechte Wirtschaft im Sinne von einer menschengerechten Wirtschaft und nicht einer Wirtschaft, die, ich sag mal, ja, immer ein zweischneidiges Schwert hat. Ne? Ich habe einen Social Media Vorreiter, der jetzt nicht weiß, wie er mit seiner Tochter klarkommt, die an den sozialen Medien mit der Esssucht, in die Esssucht gerutscht ist. Also wo Menschen dann erleben, das, was sie tun, hat Folgen und zwar im Zweifelsfalle auch zu Hause. Und dieses ist ja Macht für etwas einzusetzen, ist etwas anderes als nur Macht über zu haben. Also soziale Medien einfach zu können, wie an Zuckerberg oder so, ist die eine Sache. Aber etwas zu machen, um wirklich etwas zu bewegen im Sinne Lösung von sozialen Themen, ne? Also eine tatsächliche Vernetzung und nicht nur eine positive Vernetzung für Familien, die zufällig gerade getrennt sind, wo der eine in Afrika hockt und der nächste in den USA, sondern tatsächlich interessante soziale Probleme unserer Zeit zu lösen. Und das ist ja das, was überhaupt nicht passiert ist. Und das ist für mich der Unterschied Macht für und Macht über. Wenn ich Macht über etwas habe, kann ich alles tun. Wenn ich Macht für habe, dann habe ich ein Ziel und eine Haltung, in welche Richtung ich gehen möchte. Und das macht für mich einen großen Unterschied. Und da möchte ich Frauen unbedingt ermuntern, holt euch die Macht, damit ihr auch tatsächlich für etwas kämpfen könnt, streiten könnt, eure Macht einsetzen könnt. Also ich will jetzt nicht missionieren hier, ne? Aber dieses Macht über und Macht für finde ich sehr, sehr wichtig. Gewalt ist eine typische männliche Form im Allgemeinen für um Macht im Zweifelsfalle einzufordern. Wir kennen aber auch ganz viele Unterwerfungsstrategien, die machtvoll sind und die so ein Stückchen nicht nach Gewalt aussehen, zum Beispiel schweigen, also nicht kommunizieren, auch mit Mitarbeitern, die tagelang warten lassen auf die Antwort, kriege ich jetzt eine Gehaltserhöhung, darf ich mein Team erweitern oder sowas und die erstmal schmoren lassen. Also Schweigen ist nicht nur das Schweigen von Frauen als eine typische, ich sag mal, 60er, 70er, 80er Jahre Erziehungsmethode, sondern als zu dieser Zeit waren ja dann auch Gewalt im Prinzip gegen die eigenen Kinder noch legitim. Also sprich, wie hieß das dann, der Schlag auf den Hintern oder der Klaps hieß das, glaube ich.
Ne? Erhöht das also, Denkvermögen.
Ja, genau so. Ne? Also der Klaps ist die männliche Form und das Schweigen die weibliche Form. Es gibt etliche weibliche Formen von Gewaltausübung, also auch gegen andere und auch gegen sich selbst. Und Fleiß zum Beispiel gehört da für mich unbedingt dazu.
Ja, also genau, es ist ja auch so dieses, wer seine Ziele auch mit Gewalt erreichen könnte, ne, oder dazu bereit wäre und vor allem, wenn man dies zutraut, der hat Macht. So. Und dann ist es ja nochmal andersrum, wer Gewalt anwenden muss, zeigt auf diese Weise unmissverständlich, dass hier ein Mangel an Macht
ist. Ja, worden. Genau, so ist es.
Das ist ja auch so spannend, ne?
Ja, genau. Also das sind ja, wenn man erst die Macht anwenden muss, und das haben wir jetzt, sehen wir mit Putin, ne? Das macht den richtig klein und das ist Wasser auf Trumps Mühlen, denke ich, dass Putin da diese kleine, also für ihn, für sein Riesenreich, dieses sich an der Ukraine abarbeitet. Also im Prinzip eigentlich eine Lächerlichkeit ohne jedes Ende. Also, aber bleibt ja trotzdem im Gespräch und alle haben furchtbar Angst vor ihm, weil es so aussieht, als könnte er natürlich Größeres. Aber ehrlich gesagt, aus meiner Sicht kann er das Kleine noch nicht mal. Also so zum Glück. Ich will nicht sagen, dass er es unbedingt machen sollte, aber wer diese Gewalt nutzen muss, der zeigt damit, dass er die Macht nicht hat. Genau, das ist für mich wichtig.
Naja, und du schreibst ja auch, letztlich ist hier der Oberbegriff für das alles die Manipulation. Also die Beeinflussung des Erlebens und Verhaltens von Einzelnen und dann auch noch mit einem verdeckten Eigeninteresse.
Ja, ganz genau. Also ich glaube kaum, dass wir viel tun können, ohne dass das immer als Manipulation interpretiert werden könnte. Deshalb wäre für mich hier der Begriff der Haltung wichtig. Also was ist meine Haltung? Also beispielsweise, ich nehme jetzt mal aus meinem Kommunikationsbereich, erfolgreiche Kommunikation erkennt man am ausgelösten Handeln. Paul Watzlawick. Das heißt also, ich überlege mir, wie kommuniziere ich, damit jemand anders mich versteht und möglicherweise das tut, was ich gerne möchte oder auch die Freiheit hat, sich dagegen zu positionieren. Und das unterscheidet ja die Manipulation. Da will ich so suggerieren oder so Einfluss nehmen, dass der andere nicht die Möglichkeit hat oder die Wahl hat, mit seiner eigenen Meinung gegen mich anzutreten.
Das heißt, das ist eigentlich die Grenze, ne? Also es gibt ja die durchaus legitime Einflussnahme. Man könnte ja auch sagen, letztlich ist das der Kern von Führung, nämlich andere zu beeinflussen in ihrem Tun. Und aber eben dieser manipulativen Beeinflussung. Also die eben wirklich verdeckt versucht, den anderen zu etwas zu kriegen, was er niemals tun würde. Ja,
genau. Ja, so dieses, also Führung ist, für mich wäre das sozusagen tatsächlich eher ein Vorangehen, oder je nachdem, wie Menschen aufgestellt sind. Es ist ja nicht eine Art von Führung, die jetzt für alle passt. Aber wie gestalte ich meine Art von Führung und wie mache ich das auf eine Art und Weise? Ich bleib nochmal, das artgerecht gefällt mir eigentlich ganz gut von vorhin. Also wie mache ich es artgerecht? Nämlich, dass ich mit Menschen zu tun habe, die alle erwachsen sind, die selber denken können, aber die vielleicht Junior sind und oder vielleicht auch keine Lust mehr haben, sich jetzt Gedanken zu machen, warum ich das jetzt überhaupt möchte. Also es gibt ja unterschiedlichste Befindlichkeiten. Und Komplexität ist ja hier gar nicht das Problem, das ist ja die Lösung. Also wir sind komplex, deshalb sind wir in der Lage, mit anderen, die ebenfalls komplex sind, uns auf eine bestimmte Art und Weise des Handels einzuschwingen und da auch erfolgreich voranzugehen.
Also wenn wir jetzt nochmal auf diese Begrifflichkeiten Macht, Gewalt, Einfluss gucken, siehst du denn dann die Dominanz jetzt wie so eine Art Überbegriff oder wie hängt das damit zusammen?
Also Dominanz ist für mich eine Art und Weise, eine akzeptierte Art und Weise heldenhaften Tuns, was andere Leute, diejenigen, die die Dominanz gut finden, entlastet, Selbstverantwortung zu übernehmen. Mhm. Das finde ich, ist das Wichtigste daran. Also ja. Die Idee, dass ein Trump oder ein Putin meine Probleme lösen könnten oder dass die für mich Verantwortung übernehmen können, ist ja absurd. Also wenn man sich das genau anschaut. Dennoch ist für mich Dominanz quasi die Antwort von vielen Leuten, die sagen, boah, nee, da habe ich jetzt nicht auch noch Lust drauf. Oder ich will nur meine Garage bauen und dann will ich nächste Woche mein Kind einschulen und damit habe ich echt genug zu tun. Ich will nicht noch mich jetzt mit Demokratie befassen oder sowas. Das kann leicht dazu führen, dass man sich nach jemandem sehnt, der für einen die Dinge tut. Also der dominant ist. Und mein Plädoyer wäre, sucht euch jemanden, der eine Autorität darstellt, der eine persönliche Stärke hat, der eine Präsenz hat und der im Unterschied zu jemandem, der dominant ist, auch zugeben kann, wenn er sich verirrt hat oder wenn er einen Fehler gemacht hat. Ja. Oder der nicht mit einfachen Antworten auf komplexe Fragen rausrückt. Denn das ist ja das größte Problem, dass wir immer wieder Leute haben, die unterkomplex sind. Also ich meine, Trump brauche ich jetzt nicht nochmal zu zitieren. Aber
aber das Spannende ist ja, wenn ich hier nochmal kurz so reingerätschen darf, das sind ja alles soziale Phänomene. Ja, also Dominanz kann ja niemand alleine haben, sondern es braucht dann eben immer Leute, wie du ja auch beschreibst, die das genau sich wünschen. Ja, oder, und wenn wir jetzt in den Zusammenhang von Organisationen schauen, dann ist es ja das Wunder der Organisation, dass Menschen sowieso den ganzen Tag lang Dinge tun, die sie sonst nie tun würden, weil sie einfach mit ihrer Mitgliedschaft verknüpft sind. Ja, also sie müssen so tun, als würden sie den CEO gut finden, weil das gehört einfach mit zum Vertrag. Also natürlich nicht formal, aber eben auf einer informellen oder kulturellen Ebene. Ne? Es ist eben einfach erwartet, sich zu verhalten.
Genau, ich würde hier von Gewohnheit sprechen. Mhm. Nun, das ist genau das, was mein Impuls vorhin von der bürgerlichen Ehe war. Wir kennen das eben aus vielen, vielen Beziehungen aus unserem Umfeld, dass wir uns so verhalten, wie andere es erwarten. Und das ist genau, glaube ich, das Problem von Führung in unserer Zeit. Wir brauchen keine, ich sag mal, nicht den guten Hirten und die 1000 Schafe, sondern wir brauchen 1000 Hirten.
Mhm. Und wie können denn jetzt Menschen ihr eigenes dominantes Verhalten verändern, ja, wenn der Kontext, also jetzt zum Beispiel so eine Organisation, dominantes Verhalten aber erwartet oder belohnt?
Ja, genau. Also das ist, also ich arbeite ja fast also im Wesentlichen auf C-Level. Und da ist das immer wieder das Thema, dass Leute dann auf einmal merken, boah, es ist gut, ich habe da überhaupt keine Lust mehr drauf. Ich will so überhaupt gar nicht sein. Ich wollte nie so werden. Wie komme ich jetzt aus der Ecke raus? Also haben sich hochgekämpft, auch mit allen lauteren und unlauteren Methoden möglicherweise. Und jetzt sind sie auf einmal da. Und jetzt geht's darum zu gucken, wie kann ich jetzt ein Leben führen, in dem ich trotzdem akzeptiert bin? Und da gibt es eine ganze Ecke an Möglichkeiten, nämlich zu schauen, was ist denn hier, wie kannst du, also in der Führungsleistung zum einen, tatsächlich, ich sag mal, mehr Fragen stellen als Antworten geben. Das wäre ja schon mal eine ganz wesentliche Veränderung. Und gleichzeitig in bestimmten Situationen, ich sag mal, mit dem Aufsichtsrat, der sich einen Helden wünscht, der immer genau weiß, wo vorne ist, wie kannst du da dich zum Ausdruck bringen, dass du genau weißt, was du tust, auch wenn du nichts weißt. Und das ist ja, diese Möglichkeiten gibt es ja, die erfordern nur eben ein anderes Repertoire an Wörtern und an Narrativen und die erfordern ein Repertoire an Selbstbeobachtung und auch Wissen darum, was ist eigentlich etwas, was mir zum Beispiel total gut liegt und womit ich hier ständig, wofür ich ständig gefeiert werde und wie kann ich das zum Ausdruck bringen und daraus etwas machen, was damit auf einmal zu einem Führungsinstrument wird. Mhm. Also beispielsweise, wenn Ich nehme jetzt mal einen Politiker wie den Habeck. Ich habe da vor Augen, wie er mit Herrn Söder mal auf einer Bühne saß. Und Söder, der kann ja super polemisieren. Und ich kenne kaum jemanden, der in so einer Kraft und in einem solchen Glückszustand polemisiert wie Söder. Und es ist ja auch total interessant, sich das anzugucken. Und daneben sitzt dann so ein Habeck und erzählt differenziert, wie tatsächlich wie das Problem sich öffnen lässt, wie das abgeschichtet wird, der nutzt ganze Sätze, der findet einen Anfang, der findet ein Ende, der schichtet diese Komplexität vielfach ab und von seiner linken Seite oder wo auch immer er saß, kommt eigentlich immer nur wieder eine Ohrfeige aus dem polemischen Viertel, also aus dieser polemischen Abteilung. Und beide fand ich, also das war bei LinkedIn auch vielfach geteilt, ich fand es großartig, ich habe es mir dann nochmal tatsächlich im Livestream angeguckt, weil ich da nicht ganz sicher bin, ob wir da nur das Zückerle sehen. Das ist es ja meistens, aber es war also toll zu sehen, wo die Unterschiede sind und wie der eine, der dominante Söder, und der andere, der in seiner Autorität völlig klar sortierte Mann, der differenziert quasi einen Spaziergang durch einen komplexen Garten macht und an der richtigen Stelle das richtige Niveau trifft und sich da nicht erst heranreden muss. Also, und das muss ich sagen, diese Art und Weise von Autorität, von Kenntnis, von der als Möglichkeit, Komplexität zu beantworten, das ist das, was mir vorschwebt.
Du bist, ich habe gesehen, du bist aber als Parteimitglied ausgetreten bei den Grünen.
Ja, mich interessiert Parteipolitik eigentlich gar nicht mehr. Also ich muss auch sagen, ja, ich brauche jetzt keine Parteien. Ich unterstütze sehr viele Projekte und da habe ich immer wieder damit zu tun, dass ich gefragt werde, ob ich das jetzt grün sehe. Und das natürlich sehe ich es im Zweifelsfalle grün, aber für mich war die Mitgliedschaft bei den Grünen vor allen Dingen auch meine eigene Komplexität, in meinem politischen Anspruch gerecht zu werden. Ja. Ich habe ja da sehr viel gemacht und war ja auch, ich sag mal, Sprecherin bei den Grünen in Leipzig und so. Also ich habe auch mir Ohrfeigen geholt und habe viel Prügel einkassiert und habe da viel gelernt. Heute weiß ich, dass das für mich alles hilfreich war, aber ich wünsche mir, ich sag mal, beispielsweise eine Regierung, die eine Minderheit ist und die sich immer wieder Mehrheiten beschafft. Ne? Das fänd ich besser als Herrn Merz als Führungskraft zu haben.
Ja, da können wir jetzt einen eigenen Podcast.
Ja, genau. Das ist jetzt also meine persönliche Meinung. Ja. Aber trotzdem dieses so in Minderheiten zu denken, ist was, was mich mehr interessiert, als Mehrheiten zu beschaffen. So, das ist der Grund, warum ich da letztes Jahr mich entschieden habe, dann doch auszutreten.
Ja, aber jetzt, wenn man also jetzt sagt, okay, ich also bin jetzt Herr Söder und ich habe das jetzt gemerkt, ja. Also danke, Frau Witzer, für die Analyse. Ich will ja immer gar nicht so polemisch sein und eigentlich will ich ja auch gar nicht so dominant sein. Wie kann ich das denn jetzt schaffen?
Naja, ein guter Tipp wäre dann vielleicht die Habermas-Idee der positiven Projektion. Also sprich, was bewundere ich an anderen? Wo sind andere Leute gut, die ich kenne? So. Und wenn ich das an anderen bewundern kann, steht es mir im Allgemeinen selbst auch zur Verfügung. Ich sag mal, das ist jetzt sehr einfach die Technik. Und dann würde ich mit Herrn Söder gucken, welche Leute, also wo findet er, ich sag jetzt mal, Obama gut oder keine Ahnung, weil ich mir schon vorstellen kann, dass er in manchen Obama nachgemacht hat, hatte ich so den Eindruck, nur leider ohne genau hinzugucken. Aber trotzdem, also Anleihen, würde ich jetzt mal das nennen, versucht hat, auch in Selbstironie, das in Genauigkeit zu schärfen und da zu gucken, so, wie könnte das denn wirklich gehen? Das wäre sozusagen die Arbeit, die zu leisten ist.
Ja. Vielleicht nochmal so eine kleine Rochade, nämlich in Organisationen wird es ja dann doch tatsächlich auch mit Rollen häufig verknüpft. Das heißt, ich komme als vielleicht gar nicht dominante Person in so eine Rolle und merke, huch, jetzt werde ich aber hier von allen, also ich kriege von allen diese Zuschreibungen. Ja, also alle verhalten sich wie diese Metallspäne, Und ich will das eigentlich gar nicht.
Ja, genau.
Und jetzt mal angenommen, ich hätte in so einer Organisation die Möglichkeit, auch auf solche Dinge Einfluss zu nehmen. Was wäre denn so da deine Empfehlung? Wo könnte man denn mal anfangen? Was wäre denn so ein erster kleiner Schritt, um in einem Unternehmen das ganze Thema Dominanz mal zu hinterfragen? Natürlich braucht es immer irgendeinen Bezug. Also man könnte ja sagen, wir haben gemerkt, wir sind einfach so nicht mehr attraktiv als Arbeitgeber oder wir sind einfach so nicht mehr schnell genug oder nicht mehr innovationsfähig genug oder. Also man braucht ja immer irgendeinen Grund. So. Jetzt sagen wir mal, gut, wir erklären uns das mit dieser Wahnsinnsdominanz. Wo fängt man an?
Naja, also ich würde jetzt mal nicht mit einer Palastrevolution anfangen, weil das meistens, wenn man zum Beispiel CEO ist, nicht der eigene Wunsch ist, aber ich würde zum Beispiel sagen, ich bin hier nicht mehr CEO. CEO ist ja eigentlich keine Rolle, die wir im Deutschen haben. Das gibt ja eigentlich unsere Wirtschaft nicht her. Wir haben Geschäftsführungen, wir haben Sprecher und wir könnten zum Beispiel mal rausgehen aus dieser Überhöhung dieser Silicon Valley Anleihe und dass wir alle C-Level haben müssen und dann Chief irgendwas sind von irgendwem, sondern dass wir gucken, so wie können wir das denn uns im Deutschen mal, wie können wir eine deutsche Bezeichnung finden, die möglicherweise einerseits das Recht, das wird also wirtschaftlich rechtlich auch korrekt ist, also zum Beispiel wieder, ich bin der Sprecher der Geschäftsführung. Und was schon nicht mehr so viel Heiligenscheinqualität hat, wie ich bin hier der CEO. Und also rauszukommen aus diesen Begriffen, die so auch danach rufen, dass sie angebetet werden. Und damit auch zu schauen, was kann ich für andere Begriffe möglicherweise noch für mich finden und wie kann ich von mir sprechen? Also bin ich hier zwar Sprecher in der Geschäftsleitung, aber zugleich auch der erste Azubi unter Tausenden. Also, weil ich von allen lerne, ne? Und diese Fähigkeit, also das eigene Repertoire, auch den eigenen Blick auf sich selber zu schärfen, das wäre für mich hier ganz wichtig. Also erniedrigt mich nicht und auch die Rolle nicht, aber was ermöglicht mehr Öffnung für Austausch und für Augenhöhe? Danach würde ich tatsächlich verschärft schauen.
Was wünschst du dir für die Zukunft?
Ja, ich würde mir tatsächlich mehr Autorität wünschen. Also Autorität im Sinne von persönliche Autorität. Also wir sprechen immer von Empowerment oder sowas, weil wir mit diesem Begriff Autorität uns so schwer tun. Aber ich möchte gerne diesen Begriff Autorität, den würde ich gerne frisch gewaschen hier in die Welt wieder bringen. Und sagen, ja, das sind vor allen Dingen, es ist Persönlichkeit und Präsenz, das sind die beiden großen Qualitäten, die Veränderungschancen haben, ne? An denen so viel verändernde Verhaltensmuster auch dranhängen. Also wir sind jetzt schon über der Zeit, aber ich finde zum Beispiel kalte Eisen, ich weiß nicht, ob du da drauf gestoßen bist, aber als Technik, um bestimmte Situationen zu entzerren, nicht heiße Eisen zu schmieden, sondern zu warten, bis emotionale Abkühlung stattgefunden hat bei den anderen, die betroffen sind von etwas, was ich vorhabe. Also sprich, nicht zu sagen, ich habe vor 10.000 Leute zu entlassen und alle, oh, wie kannst du, ne, sondern so und dann zu sagen, so, das ist jetzt hier der Plan des Aufsichtsrats und ich sag euch das jetzt mal und wir sprechen in einer Stunde. Und dann hat jeder eine Möglichkeit, um See zu joggen oder in den Boxsack zu hauen oder sonst was zu tun, um zu gucken, dass er sich emotional gut aufgestellt kriegt und das nicht nur wegzudrücken. Und dann also im kalten Eisenkontext tatsächlich zu besprechen, was heißt das eigentlich? Ein kaltes Eisen, also solche Techniken, die aus dem Antigewalttraining kommen und aus Deeskalationen, also solche würde ich sehr viel mehr mir wünschen im Unternehmen.
Ja, also mehr Präsenz, mehr Persönlichkeit und mehr kalte Eisen. In diesem Sinne. Vielen Dank, liebe Brigitte, für das schöne Gespräch.
Sehr gerne, liebe Christina. Vielen Dank auch dir und ich freue mich über diese tollen Fragen. Klasse.
Gerne.
Ja, das war Organisationen entwickeln, der Become Better Podcast für wirksame Führung und Zusammenarbeit. Danke, dass du deine Zeit mit uns verbracht hast. Gefällt dir unser Podcast? Dann würden wir uns riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du bei Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne und folge uns, denn das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!